Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lifeline, dem Podcast, in dem wir herausfinden, was Menschen, die unsere Zukunft gestalten, wirklich antreibt. Mein Name ist Sacha Klein, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsberatung Hyper und ich freue mich sehr, heute eine Folge zu präsentieren, die mich persönlich sehr berührt hat. Mein heutiger Gast ist Kevin Thewe, Unternehmer, Vater, Digitalstratege und jemand, der mit bemerkenswerter Offenheit über das Gefühl des Nicht-Dazugehörens spricht. Kevin ist in der ehemaligen DDR geboren, im Münsterland aufgewachsen und lebt heute in Köln, das er für sich zu einem echten Zuhause gemacht hat. Was mich dabei besonders fasziniert, Kevin erzählt seine Geschichte nicht, um zu klagen, sondern um zu erklären, wie sich Identität zusammensetzt, wenn Heimat kein fester Ort ist, sondern ein Gefühl, das man sich erarbeiten muss. In unserem Gespräch geht es um Brüche und Neuanfänge, um ein Internat, um Integration, um Freundschaft und Verwandlung und um einen Moment, der fast filmreif ist. Kevin, der schüchterne Junge mit der Brille, der sich kaum traut, unter Menschen zu gehen und plötzlich im Alter von 16, da wird alles anders. Beruflich hat Kevin einen spannenden Weg durch die digitale Welt genommen. Nach Stationen in Agenturen, Startups, im Bereich Social Media hat er sich mit All-In selbstständig gemacht, einem Unternehmen, das er gegründet hat, um Persönlichkeiten dabei zu unterstützen, sich in der digitalen Öffentlichkeit zu positionieren. Kevin denkt strategisch, kommuniziert pointiert und hat ein feines Gespür für Haltung und Timing, Eigenschaften, die ihn zu einem gefragten Berater in der digitalen Welt gemacht haben. Kevin steht für eine Generation, die gelernt hat, sich selbst zu behaupten, ohne Wurzeln, aber mit Haltung. Ich bin mir sicher, ihr werdet in dieser Episode vieles entdecken, was euch berühren und nachdenklich machen wird und vielleicht sogar inspirieren. Insofern viel Spaß mit Kevin Thewe bei Lifeline. Kevin, du sitzt heute in Köln,
ja,
und bist auch in und um Köln in der Region zu Hause. Das war nicht immer so. Erzähl uns mal, wo kommst du eigentlich her und wie bist du in Köln gelandet? Beziehungsweise lass uns die Frage, wie bist du in Köln gelandet, zurückstellen, weil das ist ja quasi die Reise, auf die du uns heute mitnehmen wirst. Aber wo kommst du eigentlich her?
Ich finde es immer sehr umfangreich, das zu erklären, wo komme ich eigentlich her. Also geboren bin ich in Frankfurt-Oder, auf der polnischen Grenze sozusagen, weil mein Vater Zöllner ist, beziehungsweise auch da war, auf der Grenze. Und meine Mutter Speditionskauffrau. Das heißt, meine Eltern haben halt da gewohnt, aufgrund der Grenze damals, die ja noch geschlossen war. Und ich kann Ihnen nicht sagen, mit welchem Alter, aber ich bin im Umkreis dann eher dörflicher, sind wir gezogen. Also schon auch da. Und dann haben sich meine Eltern getrennt oder geschieden, als ich 7 war. Und dann sind wir nach Borken gezogen, also im Münsterland. Eigentlich genau auf die andere Seite, was ist ganz unweit der holländischen Grenze oder der niederländischen Grenze. Ganz andere Kultur damals, muss man auch sagen. Also beide eben, ne? Die östliche und die westliche Kultur in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Und da komme ich her. Identifizieren, glaube ich, tue ich mich am meisten mit Köln, weil ich am längsten an einem Stück in diesem Ort lebe.
Wenn du heute von zu Hause sprichst oder wenn du an zu Hause denkst, ist das für dich Köln?
Ja. Ja? Doch, doch. Ich habe, ist jetzt ein bisschen extrem, aber ich habe gefühlt kein Zuhause, weil da, weil meine Eltern sind auch immer wieder umgezogen, auch nachdem ich ausgezogen bin. Das heißt, ich bin nie dahin zurück, wo ich aufgewachsen bin. Also weder Frankfurt-Oder, noch das im Umland, noch in da Borken, Beseke, Oeding, wie auch immer. Wir sind da immer umgezogen, ein paar Mal, einfach, ne, wegen Immobilien. Und es gibt für mich ist zu Hause Köln. Hier fühle ich mich am wohlsten, hiermit identifiziere ich mich am meisten. Hier habe ich mein Leben aufgebaut. Und alles andere gibt mir jetzt, also da, wo ich hinreise, ne, gibt mir jetzt kein Gefühl von Heimat, weil einfach da, wo meine Eltern jetzt jeweils wohnen, da bin ich, habe ich keinen Bezug zu diesen Orten.
Das erzählt, dass du ja damals noch tatsächlich in der DDR geboren wurdest, auch deine ersten Lebensjahre verbracht hast, dann eben in Ostdeutschland, bevor du nach Westdeutschland gezogen bist. Wie war das für dich als Siebenjähriger an einem Ort anzukommen oder zu landen, muss man ja fairerweise sagen, an dem du ja nicht nur eine örtliche Veränderung vorgenommen hast, sondern ja tatsächlich, du hast es gesagt, auch kulturell dich auf etwas ganz Neues einstellen musstest.
Also ich will dazu sagen, bevor dann Leute sagen, ja, das stimmt ja gar nicht mit DDR. Also genau, ich bin ja April 90 geboren. Ich habe noch DDR-Ausweis, DDR-Geburtsurkunde, DDR, also Ausweis, also Ärztepass. Ne? Mauer ist ja davor gefallen, 89, also da war ich im Bauch gerade. Und 3. Oktober 90 war ja dann die Wiedervereinigung. Das heißt, ich bin auf Papieren bin ich ein DDR-Kind, aber ich bin jetzt nicht hinter der Mauer aufgewachsen. Aber man muss sagen, die Kultur kriegst du ja trotzdem nicht. Also es war natürlich nicht so, wie meine Eltern dann wahrscheinlich gelebt haben, aber es ist ja trotzdem noch damals vor allem sehr extrem Ossi-Wessi, ja. Ostdeutscher, Westdeutscher gewesen. Und den Kulturunterschied, den ich angesprochen habe, liegt ja erstmal in Sachen wie ungetauft. Ich war ungetauft, ja, weil Eltern auch nichts mit der Kirche zu tun, was nichts in Ostdeutschland nichts Unnormales war. Oder eher die Normalität. Beide Eltern haben gearbeitet, was auch nicht normal war in Westdeutschland oder eben vor allem im dörflichen Regionen. Ich war da auch auf einer katholischen Grundschule, weil es gab keine andere. Und bei uns gab es damals Ganztagsschulen, weil das ja darauf ausgelegt war. Also das, was jetzt auch wieder normal ist, aber weil es darauf ausgelegt war, dass beide arbeiten. Und da mussten wir uns sehr viel umstellen. Und für mich, glaube ich, war es schwer. Ich war schon ein bisschen, die Schulen waren halt schon verschieden. Ich sag mal, das Einfachste war, wir haben halt schon mit Füller geschrieben, ich war ja zweite Klasse, wir haben mit Füller geschrieben, anders gerechnet. Ich kann nicht mehr genau sagen, ob es schon Kopfrechnen war, aber ich kann mich da noch zurückerinnern, wir haben anders geschrieben mit Schreibschrift. Wir hatten auch wirklich eine andere Schriftweise, muss ich sagen. Ich habe das T anders geschrieben und so. Ja. Und dann rüberzukommen und die erwarten von mir in der zweiten Klasse, war wirklich so. Ich weiß noch, wie ich unter Tränen da saß, weil einfach diese Lehrerin von mir erwartet hat und mich gefragt, warum ich so lange dafür brauche. Ich konnte es nicht lesen. Ich habe die Sachen nicht verstanden. Ich musste mich in manchen Sachen eben umentwickeln und in manchen Sachen zurückentwickeln, weil ich auf einmal anfangen musste mit Bleistift und mit anderen Rechenmethoden und so, obwohl ich schon woanders war. Und dann der Kulturunterschied, Anführungszeichen, ist ja noch Frankfurt oder Stadt, auch wenn Kleinstadt zu Dorf.
Ja.
Ja, also ganz andere Lebensrealität, mehr Landwirte versus Stadt. Das heißt, ganz andere. Das hört sich jetzt so absurd an, aber ganz andere Begrifflichkeiten, die sie bedeuten. Also die haben über andere Dinge geredet. Ich wusste überhaupt nicht, worüber die sprechen die ganze Zeit, weil ich diese Worte noch gar nicht hatte und kannte. Und das war jetzt so, wo ich sage, so meine erste Erinnerung als Kind, natürlich als Teenager. Man muss sagen, es ist auch Teil meiner Identität irgendwie, was ich erfahren habe, dieses nie dazu zu gehören, weil du gehörst einfach auf einem Dorf, wo viele sich seit Geburt an und die Familien alle schon super lange kennen, irgendwie sie ihre Großcousins noch kennen, weil die einen Ort weiter wohnen und so, versus meiner Identität von, meine Eltern haben ganz weit weg gewohnt von unseren Großeltern und wir sind halt anders aufgewachsen, plus noch getrennt, ja auch noch zu der damaligen Zeit, ja geschieden, Mutter arbeitet und er will nicht in die Kirche. Das war ja schon mal so, ich will nicht wissen, was meine Mutter da durchgemacht hat, ne? Das weiß ich gar nicht. Aber das war schon eben der Unterschied für mich. Aber es ist jetzt nicht, dass es nicht herzlich aufgenommen wurde. Ne? Es war nicht schrecklich, es war halt anders.
War dir das damals schon bewusst, nicht nur, dass du jetzt irgendwie die Schrift nicht lesen kannst und dass du nicht verstehst, warum 5 plus 3 nach deren Ermessen auch 8 ist, aber anders, sondern war dir bewusst, dass du irgendwie alleine bist?
Nee, tatsächlich kann ich dir nicht. Mir war das eher im Teenageralter bewusster. Oder da kann ich mich jetzt eher dran erinnern.
Okay.
Nee, die haben das schon, das meine ich mit dem Herz, die haben das schon gut gemacht. So, also muss man sagen, die haben auch für, ich glaube auch meine Eltern haben viel für alles Lösungen gefunden im Hintergrund. Und dadurch, dass das meine Lebensrealität war, dieses, ich bin, glaube ich, alle 2 Wochenends beim Vater geflogen, immer von Münster nach Berlin, der hat mich da abgeholt. Meine Eltern haben das, also mein Stiefvater und meine Mutter haben das immer möglich gemacht und mein Vater auch. Und dementsprechend war das meine Lebensrealität und ich hatte ja keine andere, ich kannte ja keine andere. Mir ist erst später bewusst geworden, oder auch jetzt, ne, wo ich selber Kinder habe, wie anders das war im Aufwachsen. Und im Teenageralter war es eben dieses Gefühl von, Ja, also ihr kennt euch alle und ich bin halt so Teil davon. Also egal, wo ich hingegangen bin, man kannte mich. Also wir waren ja auch befreundet, der Freundeskreis ganz normal. Aber alle kannten sich dann doch noch mal ein bisschen besser.
Ja.
So, ne? Also irgendwie, wenn man irgendwo hingekommen ist und alle hatten viel mehr gemeinsame Identität und ich war halt einfach dabei.
Ja.
So. Und ich war ein sehr schüchternes Kind, dadurch fiel mir es auch nicht leicht, mich einzuintegrieren dann.
Entspannt, dass du sagst, jetzt wo du Kinder hast. Ich merke das tatsächlich jetzt, wo ich ein Kind habe, der jetzt eben auch in so einem Alter ist, in dem er selbstständig Wünsche adressiert, die teilweise komplett irgendwie an der Realität vorbeigehen, aber dann eben auch ganz häufig einen realen Kern haben und der sich viele Begegnungen wünscht und Austausch mit Freunden und wir eben, glaube ich, auch nicht wenig Playdates ermöglichen. Ich hatte in meiner ganzen Kindheit, kann ich mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter mit jemand anderem ein Playdate vereinbart hat. Ich weiß nicht, ob es damals einfach eine andere Zeit war und es sowas nicht gab, oder ob ich tatsächlich eben auch, weil ich anders gewesen bin als die anderen, weil ich aus der damaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen bin und meine Mutter hier eben auch wirklich fremd war, soweit, dass sie eben auch die Sprache nicht gesprochen hat und wir eben auch die Kultur nicht kannten, ob das bei niemandem so der Fall gewesen ist. Ich habe dann nur festgestellt, in der dritten oder vierten Klasse wurde ich das erstmal für einen Geburtstag eingeladen. Und vorher war das einfach nicht der Fall. Also vorher hat mich niemand eingeladen und ich war halt so ein Außenseiterkind und das hat sich dann eben erst mit den Jahren gegeben. Und erst jetzt stelle ich fest, weil wir unser Kind anders erziehen, als ich erzogen wurde, wie fremd ich tatsächlich gewesen sein muss. Fühlt es sich für dich eben auch so in der Retrospektive komisch an?
Ich kann mich jetzt, ne, an das Alter nicht so ganz erinnern. Ich kann mich nur an später erinnern.
Ja.
Ich sag mal, ab 10 Jahren oder so, würde ich jetzt mal schätzen, dass eben genau dieses, was jetzt bei meinen Kindern, weil die sind in Köln geboren, wir haben ein komplettes Freundennetzwerk, Freundschaften in Köln, die sind in Köln im Kindergarten die ganze Zeit. So, wie einfach das ist, sich mit Leuten zu verabreden. Jetzt ist das auch eine Großstadt, muss man sagen, wo auch Zugezogene und, ne,
Ja.
Gemeinsamkeit ist. Und jetzt kein großer kultureller Unterschied, muss man natürlich auch dann wieder sagen. Ne? Ich weiß, was du meinst, weil man reflektiert dann viel und ich reflektiere dann auch viel. Ich nehme das niemandem böse von damals, aber mich macht es zeitweise trotzdem ein bisschen sauer, weil man ja dann doch anders war und andere Erfahrungen gemacht hat. Aber ich habe mich halt nie zu Hause gefühlt, sage ich jetzt mal. Also nie dazugehörig gefühlt als Kind.
Ja.
Ich war da, ich war mit den Leuten befreundet, ich habe mit denen gespielt, ich hatte meinen Spaß mit allen. Aber wenn sie nach Hause gegangen sind, hatten die halt alle eher so ein gemeinsames Leben, weil eben auch familiär viel mehr Verbindungen da in dem Dorf, als ich jetzt mit denen. Woran das lag, kann ich dir, ich hatte halt eine Tagesmutter damals, so, weil meine Eltern halt gearbeitet haben. Und das war dann mein Playdate, sage ich jetzt mal, ne? Die Kinder der Tagesmutter, also der Tagesmutter, die hat dann auf mich aufgepasst, hatte 2 Töchter. Das war dann so meine Integration irgendwie, aber man ist ja trotzdem Gast einer anderen Familie die ganze Zeit, ne?
Ja.
Niemand hat mich schlecht behandelt. Ich konnte mich nicht da rein integrieren. Das lag an, in Anführungszeichen, an mir selbst, natürlich liegt es an anderen Sachen, aber es hat niemand mir die Tür zugemacht. Ich selber habe es nicht hingekriegt, es anzunehmen.
Wahrscheinlich auch, weil du nicht wusstest, dass es überhaupt diese Türen gibt,
Ja.
durch die man unter Umständen hätte gehen können, um bei dem Bild zu bleiben. Weil du gerade die zwei Töchter der Tagesmutter ansprichst, waren die älter als du oder seid ihr Pi mal Daumen gleich alt gewesen?
Nee, also die ältere Tochter war so alt wie ich ungefähr. Ich glaube auch genauso alt oder ein Jahr jünger, ich weiß nicht mehr. Und die jüngere war ein bisschen jünger, 2, 3 Jahre jünger oder so. Also wir waren ungefähr gleich. Es war jetzt nicht, dass ich mit 18-Jährigen dann da aufgewachsen bin oder so, sondern waren ungefähr gleich.
War das eine enge Verbindung zwischen euch?
Boah, das ist schwer zu beantworten, weil ich kann das gar nicht mit Verbindungen beantworten. Ich war halt sehr oft in der Woche da und ich war halt da. Also die waren super lieb zu mir, ne? Aber also wirklich, man kann denen nichts absprechen. Und ich habe da auch manchmal übernachtet, weil meine Eltern irgendwie weg mussten, beruflich oder so. Aber jetzt so rückhaltend, also ich habe halt nichts mehr mit denen zu tun, ne? Also dementsprechend. Ich glaube, hätte ich eine super enge Verbindung mit denen gehabt, wäre ich wahrscheinlich noch mit denen verbunden. Deswegen überlege ich gerade. Ja.
Wie können wir uns Kevin Thebe als Jugendlichen vorstellen? Wenn ich so an meine Jugend zurückdenke mit 14, 15, 16, ich war
so mittelmäßig sportlich. Ich habe ein bisschen Fußball gespielt, aber nicht wirklich. Ich habe sehr viel ferngeschaut, aber jetzt nicht wahnsinnig viel draus gezogen. Es war eher so ein Zeitvertreib. Ich habe viel gelesen, würde aber nicht behaupten, dass ich in dieser Zeit wahnsinnig belesen gewesen bin. Also irgendwie war alles so, alles, was ich gemacht habe, wahnsinnig mittelmäßig. Gab es bei dir irgendeine Prägung, irgendeinen Fokus?
Ich hatte, also das muss ich ehrlich immer sagen, ich hatte Glück mit meinem ersten Tag, den ich gekommen bin. Und zwar hat die Lehrerin mir einen Schüler zur Seite gestellt, der mir die Schule zeigen sollte.
Ja.
Stefan hieß der, heißt der. Der lebt immer noch, ja. So. Und das war über lange Jahre mein engster und bester Freund. Und das Gute war, er war ein sehr vernünftiger, sportlicher, auch stark. Ne? Also er war auch eher eine Führung, Anführerposition, hat aber keine Scheiße gebaut. Und da muss ich einfach manchmal sagen, ich habe einfach so ein Glück gehabt, wäre ich jemand anderem zugeteilt geworden, sag ich zwar. Ich glaube, ich war sehr einfach zum Mitmachen. Ich habe aber nie mitgemacht. Also ne, wenn ich sag jetzt mal, es haben Leute mit Drogen experimentiert oder haben geraucht oder so. Und wir haben halt jeden Tag Fußball gespielt. Jeden Tag. Wir sind nach Hause, Hausaufgaben gemacht, haben uns getroffen, Fußball gespielt. Wir haben jedes Wochenende miteinander verbracht. Wir haben jeden Tag, egal ob es 37 Grad war, ob es geregnet hat, wir waren auf dem Fußballplatz. Dadurch hatte ich halt das eben dieses Glück, diese Safe Zone, sag ich mal. Er war selbstbewusst, ich war halt eben zurückhaltend. Ich war sehr, 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 sehr schüchtern. Ich hatte eine Brille damals, meine komplette Kindheit bis zu meinem 16. Lebensjahr. Ich war, und da war es ja nicht cool, so wie heute, sondern war es ja schon der Außenseiter. Ich war, die Schule fiel mir leicht. Ich habe nie gelernt. Ich habe einfach mitbekommen. Dadurch war es ja so, ich war eher der Störenfried, weil es mich gelangweilt hat. Ich war zeitweise, also so wenn ich abends oder am Wochenende war ich schon auch, ich habe viel Fernsehen geguckt dann am Wochenende, also wenn ich nicht auf dem Fußballplatz war oder gezockt, also PlayStation oder so, aber erst später, erst wenn ich eine hatte, also ich hatte lange keinen Computer, keinen PlayStation-Fernseher. Ich habe einfach mitgemacht und ich hatte Spaß. Wir hatten auch einen großen Freundeskreis. Ich bin mit super vielen verschiedenen Kulturen aufgewachsen, ja, damals. So, wir waren, glaube ich, 2 oder 3 Deutsche in dem gesamten Freundeskreis. Ich war aber sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Also Stefan, wenn er mich damals angerufen hat, gesagt, komm doch mit hier und hier hin, dann war ich immer krank. Ich hatte immer irgendwas, was ich mir habe einfallen lassen. Meine Mutter hat immer gesagt, warum gehst du nicht mit? Aber ich hatte einfach, ich weiß, ich hatte einfach Angst vor Menschen, sage ich jetzt mal. Keine, also übertrieben gesagt, aber ich hatte Angst vor, oder Scham. So. Bis ich 16 geworden bin. Und dann nicht mehr.
Ja. Dann nicht mehr, weil als du 16 geworden bist, Stefan, und du so ein bisschen auseinandergerissen wurdest, weil du
Internat.
Aufs Internat gekommen bist. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, Internat ist ja so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Menschen, die sagen, das ist eine ganz tolle Erfahrung und ich habe nicht nur für die Schule gelernt, sondern auch fürs Leben, Freunde, Gemeinschaft. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, aber es sind an vielen Punkten keine guten Schulen und ich habe mich abgeschoben gefühlt. Woher kam überhaupt der Impuls, dass du auf ein Internat gegangen bist und wie hast du die Internatszeit in Gänze empfunden?
Da kurz vorzugreifen, ich habe ein halbes Jahr vorher meine Brille absetzen dürfen. Und das hat mir dann schon irgendwie einen anderen Schwung gegeben, weil einfach, man muss ja denken, ich war 16, ne, und auf einmal waren alle möglichen Mädchen an mir interessiert oder so. Ich war viel mehr drin, als ich vorher war in dieser ganzen Welt.
Hat die Brille wirklich diesen Unterschied gemacht?
Ja, es war schon krass. Also muss man echt sagen, so mit 16.
Was für eine Sehstärke hast du heute?
Weiß ich nicht.
Hast du keine Sehhilfe?
Nee, ich habe gar keine Sehhilfe.
Okay, alles klar.
Das hat sich in der Pubertät irgendwie gelegt. Kann man schon passieren. Er ist ein bisschen wieder zurückgegangen, muss man sagen. Also im Winter, wenn es viel dunkel ist, brauche ich schon wieder. Aber genau, also ich hatte eben diese Brille nicht mehr.
Ja.
Vielleicht ein anderes Auftreten, ich kann es dir nicht sagen, aber mein Leben hat sich auf jeden Fall verändert, was damals, und ich meine wichtig mit 16, ja, was Attraktivität und weil trainiert war ich ja eh, ich habe ja jeden Tag Sport gemacht, also so was dieses ganze Thema anging. Und dann kam meine Mutter, mein damaliger Stiefvater auf mich zu und haben mich gefragt, so ich war auf einer Realschule, ne? Wo willst du dein Abitur machen? Das heißt, ich hätte sowieso wechseln müssen und ich wollte mein Abitur machen. Also ich hätte die Schule wechseln müssen. Und Und da war ich aber auch noch, also als das anfing, dieser Prozess, welche Schule war ich noch schüchtern? Und ich hatte irgendwie Angst, dahin zu gehen, wo die anderen gehen. Ich kann dir nicht sagen, warum ich wollte nicht in die Kreisstadt damals und mit dem Bus dahin fahren und so. Ich war super ängstlich, auch was Busfahrten anging und so. Ich kann nicht, es ist nie was passiert. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Und meine Mutter war aufgrund der DDR auf einem Internat wohl.
Okay.
Und mein Stiefvater war damals in der Schweiz auf dem Internat für sein, ich glaube auch fürs Abitur, Matura, wie auch immer.
Okay, das heißt, es gab da familiär schon mal gar keine Berührungsängste.
Genau, es gab familiär keine Berührungsängste. Dementsprechend haben sie mir das hingelegt als was Positives, nicht abgeschoben, weil ich war kein Problemkind. So, und dann haben wir uns das angeguckt und dann habe ich gesagt, ja, ich würde es machen wollen. Ich wollte was Neues. Ich war, glaube ich, auch gerade in diesem Aufbruch. Einfach viel hat sich verändert in meinem Leben für mich. Und da bin ich aufs Internat. Also ich war nicht, ich hatte ein, also erstes Learning, keiner kennt dich, du kannst dich komplett, ich habe mich komplett von Tag 1 anders gegeben, als ich vorher in den Köpfen der anderen Menschen war. Das heißt, ich war ganz anders da. Ich war mehr Führung, mehr Mittelpunkt, mehr, also ich war ein ganz anderer Mensch. Ganz selbstbewusst.
Das heißt, aus dem kleinen, schüchternen Kevin mit Brille wurde eine extrovertierte Führungspersönlichkeit ohne Brille.
Ja, würde ich schon sagen.
Aber war dir das bewusst, als du dort angekommen bist, dass du sagtest, okay, heute werde ich mal ein anderer Mensch sein? Oder gab es einfach irgendwelche Impulse von außen, die etwas in dir ausgelöst haben, woran du dich vielleicht auch erinnern kannst?
Ich würde jetzt mal, wo du die Frage direkt stellst, weil ich musste ich jetzt gerade drüber nachdenken. Ich war früher ein sehr, und lange, du kennst mich auch noch so, aber so bin ich nicht mehr, ironisch, sarkastischer Mensch. Das verstehen ja nicht alle. Das heißt, ich habe ein bisschen übertrieben am ersten Tag und die haben das so wahrgenommen und mein Schein, mein Sein war ein anderes auf einmal danach. Das heißt, ich habe eine Bestätigung dadurch bekommen. Und ich habe das ja lange so gemacht. Also ich habe das erst als Führungsposition so nach und nach abgelegt. Aber dadurch, ich habe mich selbst nicht so ernst genommen, habe aber nach außen eben dieses Spiel gespielt, sage ich jetzt mal. Und dadurch hatte ich habe es halt sehr überzogen. Also ich kann dir eine Anekdote gleich erzählen. So, ich habe so krass überzogen, ist absurd aus heutiger Sicht. Ein paar kennen die Geschichte auch.
Feel free. Es hat niemand zu, Kevin. Wir sind unter uns.
Ja, aber es, auf jeden Fall war ich dann, aber kurz um auf deine Ursprungsfrage. Also ich hatte eine sehr gute Internatzeit. Ich habe viel Spaß gehabt. Mein Horizont hat sich extrem erweitert, wenn du viele Kinder von erfolgreichen Menschen kennenlernst, die du auch mal besuchst, mit denen du auch, ne, die einfach ein ähnliches Leben leben wie man selbst, weil ich wusste das ja nicht als Kind, dass wir vermögender waren. Dann, aber waren wir ja nicht als Kind, als ich ein Kind war, aber erst später durch eine Firmengründung, die halt auch solche Urlauber gemacht haben, auch so, also mehr like-minded in dem Sinne. Also ich habe mich nicht geschämt mehr dafür, sondern es war normal, dass man irgendwo im Winter zum Skifahren irgendwo hingefahren ist, jetzt mal so, um es mal so zu sagen. Und ich habe sehr viel gelernt durch auch die Eltern dieser Kinder und was alles möglich ist, dass ich heute diese Limitierung nicht mehr in meinem Kopf habe, was alles möglich ist. Ich sage ja immer, alles ist möglich. Wenn du daran arbeitest, wenn das deine Idee ist, wenn du das Skillset in dir drin hast, kannst du das in irgendeiner Art und Weise kommst du dahin. So ist ja meine Haltung. Und die Anekdote jetzt aber ganz kurz. Ich habe damals irgendwann, ich kann dir nicht sagen, warum, ich weiß nicht, wie das angefangen hat. Ich habe irgendwann kam der Name King Kev auf. Ich kann dir aber nicht sagen, ob ich meine, ich habe das selber von mir gesagt, bei irgendwas. Ich glaube, das war so eine Communio. Ich glaube, das war der erste Tag. Das war so ein Communio-Ding.
Man muss dazu sagen, für all diejenigen, die es nicht wissen, Comunio ist so ein Internet-Fußball-Manager-Ding, das sich tatsächlich an den aktuellen Gegebenheiten in der Fußball-Bundesliga und mittlerweile auch in anderen Ligen orientiert, mit einem furchtbaren Suchtfaktor. Also all diejenigen, die das noch nie gemacht haben, Finger weg. Und all diejenigen, die es gemacht haben, wissen um das Leid eines Mitspielenden, der nicht gewinnt.
Disclaimer. Und da habe ich, muss ich ein Nickname aussuchen. Das war dieser Tag 1. Und diesen Nickname habe ich ausgesucht. Und ich habe das aber geprägt die ganze Zeit. Ich habe das immer bei. Und jetzt diese Anekdote dazu ist, irgendwann haben sogar Lehrer mir das hinterhergerufen, wenn ich irgendwo war, um mich zurückzuholen. Oder Und das war so ein Ding, ich weiß nicht, ob du noch kennst, auch im Auto, so Shotgun vorne, wenn jemand vorne sitzen wollte.
Ja.
Und irgendwann haben die dann übertreibst du, und King Kev war das nicht ich habe das nicht mal selber geprägt, war das nicht schlagbar, wenn du das gesagt hast, du zu vorne sitzen. Und das war nach diesen 3 Jahren so überzogen da drin. Das war halt einfach, man muss sagen, das ist halt dieses halb ironische, sarkastisch lustige, aber es hat halt,
es hat was hinterlassen.
Ja. Ich hatte eine lustige Zeit einfach, diese 3 Jahre, und habe mein Abi geschafft mit 3,0 und alles ist gut. Das war eine sehr einfache Zeit für mich, weil ich eben kein Problemkind war und dadurch kein Hauptaugenmerk auf mich lag.
Ja, wobei man dazu sagen muss, das hat jetzt natürlich nicht direkt was mit deiner Internatszeit zu tun, aber in der Zeit ist ja trotzdem auch etwas passiert, was eben nicht einfach zu verarbeiten gewesen ist. Auch für dich wahrscheinlich nicht.
Ja.
Und auch nicht für deine Mutter, weil dein Stiefvater in der Zeit gestorben ist.
Genau. Ja, ich bin ja mit 16 aufs Internat.
Ja.
Und mit 17, 5 Tage nach meinem Geburtstag, glaube ich, oder 6 Tage. Ich muss kurz jetzt kurz verwechseln, weil 5 Tage danach hat er Geburtstag und 6 Tage danach, nach meinem, ja, dazwischen, am 27. So, am 24. habe ich Geburtstag, am 27. ist er verstorben, am 29. hätte er Geburtstag gehabt. So. Und das war mitten in der Woche, das weiß ich auch noch, weil ich war ja schon wieder im Internat. Also ich habe mich am Sonntag in Anführungszeichen verabschiedet. Ich wusste nicht, was ein Hospiz ist. Ja, irgendwie, wir haben noch drüber gesprochen, nächstes Wochenende sehen wir uns. Er hat das auch aufrecht gehalten. Und dann habe ich halt diesen Anruf morgens bekommen. Und jetzt rate, was ich als erstes gemacht habe. Ja, also außer geweint natürlich.
Ich weiß es nicht.
Ich habe mir eine Sonnenbrille aufgesetzt und bin zum Matheunterricht gegangen. Also es wussten schon, es war nach den ersten 2 Stunden, glaube ich. Und ich hatte eine Stunde Pause. Und dann bin ich zurück in die Schule gegangen. Und dann, es wussten dann schon Leute in der Schule, weil die Erzieher vorher angerufen wurden.
Ja.
Weil man mich ja nicht erreichen konnte.
Ja.
Ne? iPhone war jetzt nicht, also es war jetzt ja nicht wie heute. Und man hat ja eher übers Festnetz angerufen damals. Und dann bin ich erstmal in den Matheunterricht gegangen, weil ich gar nicht wusste, jetzt wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um. Und hat, glaube ich, auch so von der Prägung her, auch als ich dann nach Hause gekommen bin, ich hatte auf jeden Fall nicht mehr das lockere Leben wie vorher. Man nimmt das Leben dann ein bisschen ernster, man muss sich ein bisschen mehr um Sachen kümmern, gerade wenn auch so in dem Moment ja Erbe und Firmenauflösung und Sachen anstehen. Habe ich mich auf jeden Fall von Hip-Hop-Kleidung in Alltagskleidung verändert, relativ schnell. Das war auch ein krasser Wechsel. Aber habe dann mit meiner Mutter gesprochen und wie wir jetzt weiter vorgehen. Und ich habe halt gesagt, so, ich gehe jetzt wieder zurück. Also ich war eine Woche nicht im Internat. Ich gehe jetzt wieder zurück. Und die so, ja, du kannst aber auch. Und ich so, aber ich wiederhole ja jetzt nicht. Also es hilft doch niemand. Ich habe dann halt gesagt, es hilft doch jetzt niemand. Er ist ja eh gestorben. Wenn ich jetzt mein Abi nicht schaffe, wenn ich jetzt da, ne, weil das ist ja 17, da war ich ja schon in der 12. Klasse, das heißt, ich war schon in diesen LK-Situationen und so. Es ändert ja nichts mehr am Leben, wenn ich das jetzt nicht schaffe, wenn ich mich jetzt hängen lasse. Und da habe ich, glaube ich, diese Überlebenskunst, also Stärke würde ich jetzt vielleicht nicht mal sagen, aber also beruflich Stärke entwickelt, dass ich über Dinge hinweg sehe und sage, es muss weitergehen. Es muss, weil auf dem Internat, ich habe viel erlebt, muss man sagen. Ich habe jetzt ja gerade sehr positiv gesprochen, aber es sind einige Eltern gestorben in der Zeit, wo ich da war. nicht nur meine, also in diesen 3 Jahren. Man muss auch sagen, sind ja manchmal dann auch Ältere schon gewesen und ne, oder eben auf Reisen, Malaria und so, ne? Und also gewisse Dinge sind passiert. Und du hast den Unterschied gemerkt zwischen den Leuten, die weiter mitgezogen haben, die daran kaputt gegangen sind, weil ich habe die ja jeden Tag gesehen. Und da ich weiß jetzt nicht, also Triggerwarnung oder ich gehe nicht tiefer rein. Es sind auf jeden Fall manche Menschen daran sehr kaputt gegangen.
War das für euch, weil du gerade das Finanzielle auch erwähnt hattest, war das für euch finanziell dann komplizierter?
Also ich durfte ja nur da bleiben. Also die Firma war beendet ab dem Moment. Rein rechtlich gibt es die noch. Die ist jetzt vermögensverwaltend. Es gab ein Erbe für alle Kinder. Also ich hatte noch 2 ältere Stiefgeschwister damals. Ich habe von dem Geld dann gelebt. Ja, meine Mutter hat das Internat noch zu Ende bezahlt. Und es wurde in dem Sinne komplizierter, dass es nicht mehr wurde, außer das angelegte Geld natürlich. Aber es hat sich jetzt nicht weiter. Aber es hat jetzt keinen Riesenunterschied oder so gemacht. Also es hat jetzt nicht. Ich habe das jetzt ich persönlich, muss man meine Mutter fragen. Aber ich habe jetzt keinen Unterschied in unserem Leben finanziell gemerkt, muss man dazu sagen. Ich habe einen riesen Unterschied in unserem Leben gemerkt, wie das auseinandergedriftet ist, aber nicht in diesem finanziell. Und ich hatte ja den Halt mit dem Internat. Ne? Ich habe es lange unterdrückt, muss man auch sagen, was da passiert ist. Das ist dann erst mal Mitte 20 aus mir rausgebrochen.
Ja, du hast gerade schon erwähnt, du hast die Schule beendet, du hast dein Abitur gemacht, du hast dann ein Studium begonnen und dich dann aber auch noch für einen Job neben dem Studium, oder du hattest einen Job neben dem Studium. Ging es da um das Finanzielle oder ging es um bestimmte Learnings, die du mitnehmen wolltest?
Kann man ja ganz offen sagen, ich war ein sehr, sehr, sehr fauler Mensch, weil es mir einfach leicht gefallen ist mit der Schule und wir ja nicht ums Überleben gekämpft haben als Familie, also finanziell ums Überleben.
Ja.
Ich war ein sehr, positiv gesagt, sehr entspannter Mensch und habe dann eben studiert. Und konnte ja von dem Erbe weiterleben. Muss man einfach, heute kann ich da offen drüber reden, weil ich jetzt zum Glück mehr Geld verdient habe und mich da wieder rausgezogen habe. Aber ich habe es eigentlich die ganze Zeit benutzt, damals zum Leben. Für die Miete, für Reisen, für mein tägliches Leben. Und irgendwann bin ich wach geworden, also Real Talk, ich bin einfach wach geworden und ich war von mir selbst angewidert und ich war richtig abgefuckt von mir selbst, dass ich so faul bin. Weil ich fing auf einmal an, so richtig lang zu schlafen, so wie noch nie in meinem Leben. Ich bin eigentlich ein Frühaufsteher und so bis 12 Uhr, 1 Uhr. Irgendwann war ich so, was ist jetzt mit meinem Leben? Jetzt will man so einfach sagen, ich war verloren, aber ich hatte ein gutes Leben. Ich war nur halt nicht aktiv, außer sportlich. Und dann habe ich einfach gesagt, mach, ich fange jetzt einfach mal an zu arbeiten und mal gucken, was es so für Jobs gibt. Und dann habe ich bei einer so Zeitarbeitsfirma oder Personaldienstleister, sage ich jetzt mal, gearbeitet.
Ja.
Und dann war ich halt für die überall in Österreich, also ich habe in Österreich studiert, am Wörthersee, dann habe ich für die überall in Österreich gekellnert, Security, also Sicherheitsdienste gemacht, irgendwie im Stadion, bei Eishockeyspielen, beim GTI-Treffen am Wörthersee. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und also menschlich, finanziell nicht, ich habe 5,30 Euro die Stunde verdient. Wow. Aber es war mein. Und ich habe in der Spielothek gearbeitet nachts. Das war auf jeden Fall heftig. Und ich bin ein sehr ängstlicher Mensch und das habe ich auch nicht lange ausgehalten, allein nachts in der Spielothek zu arbeiten.
Ich wollte gerade sagen, da trifft man wahrscheinlich auch die ganz besonderen Menschen.
Es gab einen, der wollte das Silber seiner Oma, das hört sich jetzt so an, als hätte ich das irgendwo aus dem Internet gezogen. Der kam halt mit dem Silber seiner Oma und wollte es verkaufen an mich, damit er spielen kann. Da habe ich gesagt, das Geld habe ich überhaupt nicht und das kann ich auch nicht machen. So. Und das ist krass dann zu sehen, diese Monatsphasen. Die Leute kriegen Geld, woher auch immer, Job, Arbeitslosengeld, wie auch immer. Kommen, geben richtig viel aus und dann kommen sie mal weniger und dann kommt wieder Anfang des Monats und dann kommen sie wieder. Ne? Das war schon auch traurig zu sehen, muss man auch sagen, auch beängstigend. So das so als Lebensinhalt zu sehen. Und beim Sicherheitsdienst so, das war schon ein cooler Job, der war anstrengend, aber es war schon ein guter Job.
Du hast gerade gesagt, der Tod deines Stiefvaters hat dazu geführt, dass ihr auseinandergedriftet seid. Und man muss hier fairerweise dazu sagen, das war ja, so wie ich es verstehe, eine Vaterfigur, aber nicht dein biologischer Vater.
Genau.
Der weiterhin am Leben ist. Und ebenso auch deine Mutter. Und du hattest ja weiterhin beide Elternteile, die nicht mehr an einem Ort gelebt haben. Was für ein Verhältnis hattet ihr in dieser Zeit als Kevin und seine Mutter und Kevin und sein Vater?
Also genau, ich mein biologischer Vater lebt noch, um das kurz einfach zu bestätigen. Und wir haben auch immer noch sehr, sehr viel Kontakt. Also meine Eltern haben das immer gut gemacht mit der Scheidung, nie gestritten vor mir. Gar, ich habe nichts mitbekommen. Ich wüsste jetzt nicht mal, ob sie gestritten haben.
Ja.
Ja, wie soll ich sagen? Also man muss ein bisschen Kontext geben. Also in der Zeit, innerhalb von 3 Monaten, sind 3 beste Freunde gestorben. An 2 an Krebs, einer an Herzstillstand. Also Krebs war es bei meinem Stiefvater auch. Und die jeweiligen Frauen, die eben zurückgeblieben sind, die Witwen, also meine Mutter und eben die 2 anderen, waren sehr viel weg dann. Also sehr viel, haben einfach Urlaub. Also nach einer Trauerphase, ich kann jetzt nicht sagen, wie lange die war, also die Trauerphase ging zwar weiter, aber die haben halt gesagt, ich kann jetzt nicht in diesem Haus bleiben jeweils und die waren halt weg. Und ich habe ja nicht zu Hause gelebt. Ich hatte auch eine Freundin, ich war am Wochenende gar nicht mehr dort. Ich war in Düsseldorf oder in Hamburg oder sonst irgendwas. Das heißt, es gab kein Home mehr in dem Moment. Und mein Vater hatte ja schon auch eine neue Partnerin und hat damals auch meine Schwester bekommen. Und so im Allgemeinen, ich wollte ja nicht drüber sprechen. Also man kann ja niemandem da was sehen, weil ich habe immer so getan oder ich dachte das ja auch damals, ich bin da drüber hinweg. Weil ich glaube, ich habe für mich gelernt im Leben, alles alleine machen zu müssen. Nicht, weil man mich irgendwie im Stich gelassen hat oder so, aber ich kann es gar nicht sagen, weil ich immer irgendwie in neuen Widrigkeiten alleine klarkommen musste. Und ich habe nie um Hilfe gefragt damals. Was ich halt als Stärke gesehen habe oder was als normal, heutzutage als Schwäche. Aber ja, also wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Nur ich meine damit auseinandergedriftet, meine Mutter war nicht mehr zu Hause. Ich bin nicht mehr nach Hause gekommen, so wirklich. Wir haben dann irgendwann das Haus verkauft, wir haben die Sachen aufgelöst. Meine Mutter hat ein paar Jahre später jemanden Neuen kennengelernt. Das ist mein neuer Stiefvater, die sind auch verheiratet, die sind jetzt auch seit. Jetzt bin ich 35, muss ich kurz überlegen. 15 Jahre, glaube ich, verheiratet. Für mich fing da einfach an, ja, um ehrlich zu sein, nirgendwo mehr dazu zu gehören, also für mich zu sein, weil meine Mutter hat neu geheiratet, der Mann hatte einen Sohn, der war 5 Jahre jünger als ich oder 4 Jahre. Der hat zwar bei seiner Mutter gelebt, war aber dann oft da, hatte auch ein Zimmer da in dem Haus, das Haus, was ich ja nicht belebt habe, weil ich da nie gewohnt habe. Und mein Vater hatte eine neue Familie. Also ich war so zwischen zwei eigenständigen Familien irgendwie, wo mir alle zugeschrieben haben, dass ich es eh alles, ich brauche keine Hilfe, ich schaffe das alles alleine und ich brauche niemanden.
Weil du ihnen auch dieses Gefühl wahrscheinlich vermittelt hast.
Genau. Also ist jetzt nicht so, dass, ne, also ich habe das Gefühl einfach vermittelt, ich kriege das schon alles hin. Ich war immer ja sehr, trotzdem sehr selbstbewusst und selbstsicher ab dem 16. Lebensjahr.
Ja.
Man hat mir damals im Internat, haben Freunde zu mir gesagt, wenn du nicht erfolgreich wirst, dann tust du dir bestimmt was an, weil ich war versessen auf er, also ich war eher, also ich war zwar faul, komischerweise, in bestimmten Sachen, aber ich war versessen darauf, es irgendwie zu schaffen am Ende.
Das Spannende, dass du das jetzt sagst, weil ich meine, wir reden jetzt ein Weilchen, aber wir wissen ja irgendwie gar nicht so richtig, wie aus Kevin, der in Ostdeutschland geboren ist, nach Westdeutschland gezogen ist, aufs Internat gegangen ist, der Kevin geworden ist, der heute ist. Und du hast auf deine Lifeline noch eine Station geschrieben, die wahrscheinlich vieles von dem, wie du heute deinen Beruf siehst, überhaupt erst als Überzeugung geformt hat. Und vielleicht lohnt es sich, darauf zu sprechen zu kommen. Du hast gerade Comunio erwähnt und Fußball spielt hier eine Rolle. Als wir beide uns kennengelernt haben, und man muss dazu sagen, das ist jetzt roundabout 10 Jahre her, ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass du ein Fußballfan irgendwann mal in deinem Leben gewesen bist und ich glaube jetzt auch tatsächlich wieder bist, der regelmäßig ins Stadion geht, wenn auch für den falschen Verein, oder zum falschen Verein. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was Fußball mit deinem Job heute zu tun hat.
Ja, also mein New Life bester Freund, sag ich jetzt mal, ne? Also nicht Schule bester Freund, sondern ab Internatzeit hat halt Fußball, also der hat da gelebt, der war nicht im Internat, der kam aus diesem Ort, der hat Fußball gespielt. Der hat dann damals seinen ersten Profivertrag bekommen bei Preußen Münster, jetzt zweite Liga, damals vierte Liga unter Roger Schmidt. Manche kennen ihn vielleicht, der war später Bayer Leverkusen Trainer, so jetzt ist er irgendwo in Portugal.
Zuletzt bei Benfica vor ein paar Monaten entlassen worden, wird aber aktuell als neuer Trainer von RB Leipzig gehandelt.
Ah,
Aber we will see.
ich muss sie. Ja, er war auf jeden Fall der Trainer, der ihn zum Profi gemacht hat. Dadurch habe ich ein bisschen in diese Welt kennengelernt vom Profifußball. Man muss sagen, Preußen Münster, jetzt kann man sagen, ist Amateurfußball, aber Preußen Münster ist schon sehr professionell aufgestellt, reiche Umgebung, tolles Stadion, ja, Fußballkultur drumherum. Der ist dann zu, ich glaube, nach einer Saison zu Borussia Dortmund gewechselt, in die zweite Mannschaft. Hat halt Berater damals. Und dadurch kannte ich überhaupt erst dieses Beratergeschäft. Und ich fand das super spannend, weil ich als Mensch, das habe ich aber ja später über mich herausgefunden, das war dann einfach intrinsisch, immer eher der Mensch war, der gerne anderen geholfen hat, zu scheinen und zu organisieren für die. Also ich bin auch der, wenn wir heute am Wochenende was planen, der vorher nochmal schreibt, der sagt so das und das. Also ich bin auch der, der eigentlich plant am Ende oder organisiert. Und da fand ich diesen Job halt super, super interessant. Und dann fragt man sich natürlich, ich meine, wie kommt man in diesen Job rein?
War das bei dir der Impuls, dass du gedacht hast, oh, würde ich auch gerne mal machen?
Ja, voll, ich wollte es unbedingt machen.
Und du hast dann wahrscheinlich auch den Film Jerry Maguire zufälligerweise gesehen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob zu der Zeit oder ob ich den schon längst gesehen hatte,
Okay.
aber oder ob ich ihn danach gesehen habe, aber ja, ich genau, und dann habe ich mich informiert. Wie wird man das? Ja, okay, man braucht eine Beraterlizenz. So. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt aber 19. Was mache ich jetzt erstmal vorher? Und dann habe ich halt das Studium eben gewählt, Medienkommunikationswissenschaft auf Public Relations, weil ich gedacht habe, so Personal Branding oder Public Relations, das liegt ja irgendwie nah dran. Das war so mein Gedanke mit 19. Habe ich viel durchgelesen, habe mich viel dazu angeguckt und so. Und damals, jetzt nämlich, wo du also gesagt hast, als wir uns kennengelernt haben, war ich ja so weit weg von Fußball, wie es nur ging. Weil einfach damals, als er zu Dortmund gegangen ist, hat sich irgendwann ein Muskelbündelriss zu, also war genau die Generation Reus, Götze, XYZ werden hochgezogen in dem jungen Alter, Großkreuz, whatever. Und Klopp war gerade da, ne? Und ich glaube, die sind gerade Meister geworden, ja, vorher irgendwie sowas. Das war genau diese Zeit. Und da hat er sich ein Muskelbündelriss zugezogen. Das ist, glaube ich, 6 Monate, 8 Monate Ausfall, ich weiß es nicht.
Wow.
Und dann hat der Verein ihn eigentlich schon so gesagt, also jetzt hören sagen, muss ich sagen, ja, am besten gehst du jetzt zu, ich kann nicht mehr sagen, was sie gesagt haben, Sandhausen oder so, ich weiß nicht mehr, und studierst einfach nebenbei, das wird nichts mehr. Haben zwar auch eingestanden, dass es deren Fehler war, sie hätten sehen müssen, also die Gesundheitsabteilung, sage ich jetzt mal, das schon angerissen war. Und damit gingen die Berater auch nicht mehr ans Telefon oder haben sich auch nicht mehr gekümmert. Und ich glaube, diese Prägung bis heute eben ewig mit den Leuten durchzuziehen, egal wie gut oder schlecht es dir geht, dieser Retterimpuls in mir drin, dass wenn es jemandem scheiße geht, zu helfen, den ich aber wegarbeiten musste bei mir auch, muss ich sagen, weil mich das auch sehr runtergezogen hat. Aber dieser Impuls, alles möglich zu machen, damit die Leute die bestmögliche Karriere haben in ihrem Leben, die ich kenne. Ich bin ja immer noch so, dass ich Leute vernetze, ohne jetzt monetär was davon zu haben, einfach weil ich es kann, weil ich Leute kenne oder eben Leuten zu helfen, ihre, in Anführungszeichen, Bestimmungen zu finden, ist mir halt einfach immer sehr, sehr wichtig gewesen. Ich sag bewusst gewesen, ja, ich habe da dran gearbeitet, dass es nicht mehr so krass für mich ist, dass mich das so einnimmt den ganzen Tag. Wie kann ich das Beste für jemanden machen? Weil ich habe auch noch Kinder und für die brauche ich auch noch Energie. Und für die will ich das machen, aber nicht mehr für jeden Möglichen, der mir über den Weg läuft. Aber ich wurde kein Spielerberater, wie wir sehen.
Noch nicht, aber genau, also fast forward. Wir sprechen bei einer Zeit, in der aus Bloggern irgendwann Influencer wurden und aus Influencern irgendwann Creator, aber das Geschäft hier mehr oder weniger linear verlaufen ist, diese Entwicklung. Du hast das alles mitgemacht, vielleicht um da jetzt, widersprich mir, wenn ich das falsch wiedergebe, aber du hast angefangen im Bereich der TV-Promotion, also du hast Menschen betreut, die man aus dem Fernsehen kannte und hast das Mediengeschäft auf diese Art und Weise kennengelernt, du hast das Thema Management auf diese Art und Weise kennengelernt, also du hast schlicht und ergreifend in Agenturen und Firmen gearbeitet als Angestellter und quasi dieses Geschäft von der Pike auf gelernt, bis du dann vor jetzt 7 Jahren, 8 Jahren oder wahrscheinlich ein bisschen länger her den Entschluss gefasst hast, dir was Eigenes aufzubauen. Und vielleicht gehen wir da noch einmal ganz kurz an diesen Punkt, weil wir das gerade im Vorgespräch, das wir nicht aufgezeichnet haben, darüber gesprochen haben. Wir haben uns in etwa zur gleichen Zeit selbstständig gemacht. Aber deine Entwicklung ist ja nicht, dass du wie damals mit 2, 3 Influencerinnen beziehungsweise Creatoren einfach dieses Geschäft verwaltest, sondern ja letztlich, was du gerade gesagt hast, was eben auch bei dir im Internat, was deine MitschülerInnen gesagt haben, dieser Ehrgeiz sich hier durchzieht und du nach Möglichkeiten suchst, wo sie ehrlicherweise auch viele in deiner ganzen Branche nicht sehen. Also als du gestartet bist, die Namen, die damals eine Rolle gespielt haben, die gibt es fast alle gar nicht mehr. Und die Branche hat sich gehäutet, neu erfunden. Dich und euch gibt es jetzt mittlerweile eben doch schon als Household Name. Was machst du da eigentlich? Also was ist deine Vision von dem, was All-In gerade ist?
Naja, das hat ja auch verschiedene Evolutionsphasen durchlaufen, muss man sagen.
Ja.
Ich glaube, zum Zeitpunkt der Selbstständigkeitsmachung war das mehr ein, okay, ich kann die Artists, die ich betreue, die auf mich sich verlassen, nicht gut betreuen, wenn ich so weitermache wie bisher bei anderen Arbeitgebern.
Weil du einfach nicht den Fokus auf sie so legen konntest, wie du ihnen das Potenzial zugeschrieben hast.
Weil ich das Budget nicht hatte, um zu wachsen mit den Bedürfnissen.
Okay.
Und weil das Budget, was ich reingebracht habe, eben für andere Zwecke benutzt wurde, ne? Also in der Firma, für eben andere Abteilungen. Also musste ich mich wohl oder übel selbstständig machen, weil das, was du sagst, unser Wettbewerb und so, den gab es ja damals. Ich konnte ja mich dann nicht bewerben, es war halt nicht vorhanden. Also habe ich die Firma dann selbst aufgebaut, eben mit den Talents, die ich schon lange, ne? Diana zu Löwen wird jetzt 30 in ein paar Tagen, beziehungsweise wenn der Podcast rauskam, wurde vor ein paar Tagen 30. Und als wir angefangen haben, war sie 19. Das heißt, ich habe ihre komplette 20er miterlebt. Und sie meine 25er und 35er. Ja, mein Ziel war es eben eigentlich, mich um diese Leute eben zu kümmern und die bestmögliche Karriere aufzubauen und alles aufzubauen in der Firma, was sie dafür benötigen. Was ich denke, was benötigt wird an dem Markt, damit sie erfolgreich sein können. So, das war mein Ziel. So, dann ist das eben dadurch, wie ich bin, wie ich vernetzt war, so passiert, dass eben Talent nach Talent kam, Mitarbeiter nach Mitarbeiter. Also das Ziel, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang war gar nicht so groß zu werden wie jetzt. Also es war nicht das gesetzte Ziel. Und irgendwann kam eben die Evolutionsstufe. Florian kam mit in die Geschäftsführung, der gerade von Schröer rüberkam, der einfach die Struktur ins Unternehmen gebracht hat. Okay, wir können jetzt mehr wachsen. Wir können mehr stemmen, wir können mehr machen. Der Markt wächst, der Markt wird größer. Das war ja damals auch nicht ersichtlich vor 8 Jahren, muss man auch sagen, dass er so wird, wie er jetzt ist. Ich habe dran geglaubt, aber es heißt ja nicht, dass es so wird. Und unsere Vision ist es, also in der neuesten Evolutionsstufe, alles ist immer viel zu sagen, aber vieles von dem abzudecken, was man in unserer Branche halt benötigt, um erfolgreich zu sein. Also du brauchst, also als Kunde oder als Creator. Es gibt eben Abteilungen, die sich nur um Creator kümmern. Es gibt Strategieberater, die sich die Creator beraten, aber eben auch die Marken. Und es gibt Leute, die Produkte bauen und Konzepte bauen um die Creator herum oder für Marken. Weil ich immer noch gemerkt habe, ich bin jetzt 10 Jahre in dem Markt, dass es immer noch nicht alle verstanden haben, wie man das erfolgreich macht. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss da jetzt mehr aufbauen, weil ich möchte, dass die Leute verstehen, dass dieser Markt erfolgreich ist für die Leute und positiv ist. Also muss ich das so aufbauen, wie ich es für richtig halte, mit den richtigen Leuten. Und ja, die Vision, wir haben es irgendwann umentwickelt. Aktuell kann ich es dir gar nicht sagen, aber damals war es so, wir sind kein Management mehr, wir sind das neue Medienunternehmen. Wir haben Reichweite, wir haben keine Owned Media wie die anderen, aber wir haben die neue Reichweite. Und die vermarkten wir oder die prägen wir mit und da prägen wir ganze Generationen mit. Also haben wir angefangen, anders zu denken über das Unternehmen. Nicht als kleines Management, sondern was braucht ein Medienunternehmen? Und jetzt ist es eher, was braucht ein Creator Economy Unternehmen? Ja.
Ja.
Da sind wir jetzt.
Ja, du hast gerade die Beziehung zu Diana beispielhaft aufgeführt, um zu verdeutlichen, wie lange du das tatsächlich schon machst, ehrlicherweise auch, wie lange sie das schon macht oder ihr beide zusammen. Und gleichzeitig gab es ja eben dieses Erlebnis von deinem Freund, der von seinen Beratern fallen und im Stich gelassen wurde. Loyalität als Wert. Siehst du noch andere Prinzipien, auf denen dein Erfolg basiert? Also warum bist du immer noch da in dieser Branche, wo andere einfach verschwunden sind und vielleicht mit der Zeit gehen mussten, weil sie nicht mit der Zeit gegangen sind?
Ich glaube, wenn man jetzt auch über das, was wir gerade gesprochen haben, ein bisschen in privater Natur, ich halte auch mehr aus, würde ich jetzt mal sagen, als viele aus dem Wettbewerb. Nicht alle, es gibt ja genug, die noch da sind, aber ich halte einfach mehr Gegenwind aus. Ich komme besser klar mit Widrigkeiten vielleicht als andere, so würde ich jetzt mal sagen. Und ich bin nicht bereit aufzugeben. Also ich bin nicht bereit, im Namen meiner Klienten, sage ich jetzt mal, aufzugeben und die einfach hängen zu lassen. Also ich fühle mich halt verpflichtet denen gegenüber. Und ich habe zu Diana mal gesagt, egal was passiert und wenn die 60 ist und es läuft nicht mehr oder 40 oder whatever, ich werde es trotzdem noch in meine Möglichkeit eben machen. Da gibt es natürlich Unterschiede an Klienten, muss man auch sagen, die, mit denen ich aufgewachsen und die ich immer betreut habe und die wir jetzt eben betreuen, da gibt es eben Unterschiede, auch wie die mit uns arbeiten. Das ist ja ein Job geworden. Früher war das eine Passion. Und für manche sind eben Job, die wechseln dann auch mal das Management, die gehen auch mal woanders hin, das nehme ich dann auch nicht persönlich, oder sie kommen eben zu uns und die greifen dann eher auf unsere Möglichkeiten zu. Das habe ich auf jeden Fall zum Glück verlernt, es nicht mehr so persönlich zu nehmen. Ich meine, du warst mal Teil dessen, wo mir was Persönliches passiert ist in dieser Branche, wo ich was persönlich genommen habe oder schwer mich persönlich getroffen hat. Und das hat einfach meine Art der Arbeit verändert. Und um da jetzt gar nicht so tief reinzugehen, damit Leute vielleicht verstehen, was ich meine, jeder Manager macht das einmal durch. Ich kenne keinen, wo es nicht so ist, dass man mit einem Artist super eng zusammenarbeitet und aus irgendeinem Grund etwas quer sitzt und diese Person sich auf einmal entfernt, egal wie eng man vorher miteinander war, weil irgendwie das Geld da ist, weil irgendein anderer Manager was sagt, weil irgendwie man denkt, man wird verarscht oder sonst was. Ich kenne keinen, der das nicht durchgemacht hat, traurigerweise. Aber das Gute ist, viele sind schon lange da und diese Loyalität ist mir halt einfach wichtig denen gegenüber und auch mir gegenüber. Und ich bin bereit, ne, All-In zu gehen für die, wenn sie auch All-In gehen für uns. Und dafür stehen wir.
Letzte Frage, Kevin. Du bist, auch wenn du das anders siehst, immer noch ein junger Hüpfer und 35 Jahre alt, fast forward, 50 Jahre. Was wird der 85-jährige Kevin über den 50-jährigen Kevin denken?
Über den 50-Jährigen auch noch.
Über den 50-Jährigen.
Hoffentlich erstmal hast du gut gemacht. Danke, dass ich heute gut leben kann davon, was du mit 50 da auf dich genommen hast. Also das Wichtigste ist mir da eben, dass ich über mich denke, erstmal, dass ich irgendwie meine Integrität gewahrt habe für mich. Ne, jeder sieht Dinge anders, aber ich für mich mir treu geblieben bin, wie ich denke, was ich machen möchte. Und ich mir dadurch ein gutes Leben aufbauen konnte. Für mich und meine Kinder vor allem. Das war ja der Antrieb irgendwann, die Kinder. Und für die muss einfach anders gesorgt sein, als ich für mich selber sorge. Und das ist für mich das mit Abstand wichtig. Und für meine Frau natürlich. Und meine Frau ist ja selber erfolgreich, die sorgt für sich selbst. Aber dass eben diese ganze Familie eben stabil ist und wir immer aus den besten Absichten gehandelt haben und nicht aufgrund von Geld. Also ne, muss ich ja nicht widersprechen, dass ich finanziell erfolgreich war. Und trotzdem nicht aufgrund von Geld Entscheidungen getroffen habe. Ich möchte mich halt nicht verkaufen.
Und verbiegen.
Ja.
Cool. Vielen Dank.
Danke dir.
Vielen Dank, dass du eingeschaltet und zugehört hast. Das war sie, die neueste Episode von Lifeline. Wenn es eine Sache gibt, um die ich dich bitten darf, dann wäre es, dass du diesen Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du Podcasts hörst, bewertest, damit wir noch mehr GästInnen zu uns in den Podcast holen können. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank an Misu für das Sounddesign sowie an Simon für das Artcover. Vielen Dank an meine anderen KollegInnen für die Inspiration, das Feedback und den Input und euch allen, dass ihr immer wieder zuhört. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.